Am Sonntagabend haben wir Brüder bei uns im Kloster immer wieder die Möglichkeit, von unserer großen Leinwand einen Film anzuschauen, einen DVD-Film, den wir uns vorher aussuchen. Und es wird euch ähnlicher gehen. Inzwischen hat sich auch unser Schränkchen gefüllt mit einem ganzen Angebot an DVD-Filmen, christlichen DVD-Filmen. Es gibt da so viele gute Filme inzwischen, die man wirklich wärmstens weiterempfehlen kann zu den verschiedenen Themen unseres Glaubens. Und da fällt die Auswahl am Sonntagabend nicht immer leicht. Der Sonntag ist ja für uns Priester ein Arbeitstag, wenn es auch ein geistiger Arbeitstag ist. Und so tut man sich am Abend dann gern etwas ausrasten und schaut zur Entspannung gern einen schönen Film an. Und da ist mir schon aufgefallen, dass man immer wieder nach einem neuen Film sucht, einen Film, den man noch nicht kennt und der entsprechend auch schön und unterhaltsam ist. Was mir dann immer wieder auch sehr schnell klar wird, bei der Aussuche des Filmes, da ist man schnell fertig mit gewissen Filmen, gerade auch Bibelfilmen oder Filmen aus dem Leben Jesu, weil wir das ja kennen. Ich sage immer wieder gerne, es ist das kleine Teufelchen am linken Ohr, weil am rechten Ohr beziehungsweise auf der rechten Seite, so sagt es ja die Heilige Schrift, sagt es ja die Bibel, steht der Schutzengel, der uns die guten Dinge, die guten Impulse, die guten Gedanken eingibt. Und am linken Ohr, da sitzt das kleine Teufelchen, das uns entsprechend schlechte Gedanken eingibt beziehungsweise versucht uns abzubringen von guten Impulsen. Und das ist dieses kleine Teufelchen, das dann gleich kommt und sagt, kennst du ja schon, Bibel hast du ja schon gelesen, den Bibelfilm hast du auch schon angeschaut, warum willst du den nochmal anschauen? Und wir Brüder haben uns dann gerade vor kurzer Zeit einmal durchgerungen und ganz bewusst das Johannesevangelium genommen, den DVD-Film mit dem Johannesevangelium. Und ich muss sagen, auch wenn es am Anfang eine gewisse Überwindung war, diesen DVD-Film einzulegen, dann bin ich doch gerade durch diesen Film seltsam berührt worden. Der Johannes-Film bzw. der DVD-Film über das Johannesevangelium hat eine Besonderheit. Er zeigt jetzt nicht Hollywood-mäßig die verschiedenen Szenen aus dem Leben Jesu, sondern er beschränkt sich vom Text her ganz auf das Johannesevangelium, also vom ersten bis zum letzten Kapitel hört man wortgetreu das Evangelium und merkt, von diesen Worten geht eine Kraft aus, so wie es heißt, vom Wort Gottes geht eine Kraft aus, die uns berührt, die uns heilt und die uns ja auch heiligen soll. Und da ist mir wieder bewusst geworden, es sind nicht die aufregenden Filme, sondern es ist immer wieder das aufregende Wort Gottes, welches uns letztendlich weiterführt und weiterbringt. Gerade als ich über die Kraft des Wortes Gottes nachgedacht habe, ist mir dann auch wieder ein Zeugnis von unserem Mitbruder Martin gekommen, der erzählt hat, dass er seine Priesterberufung erkannt hat, als er letztendlich die Bücher von Ellen Ames gelesen hat, durch die Augen Jesu, die uns ja auch das Leben Jesu, die Worte Jesu wiedergeben. Und so haben wir schließlich diese DVD-Filme, es sind ja zwei Teile des Johannesevangeliums angeschaut. Und im ersten Teil, da ist so richtig der Hauch des Himmels spürbar. Jesus bringt die frohe Botschaft, bringt diese Botschaft vom Vater im Himmel, der uns lieb hat. Und es tut so gut mitzuerleben, wie Jesus auf die Menschen zugeht, die Kranken gesund macht, die Trauernden tröstet, durch sein Wort aufricht und aufbaut und so viele Wunder wirkt. Es ist ja auch für viele kein Geheimnis mehr, dass die Wunder im Johannesevangelium nicht als Wunder bezeichnet werden, sondern als Zeichen. Es heißt immer wieder, Jesus vollbringt Zeichen, die hinweisen sollen, dass er es ist, dass er der Sohn Gottes ist, Das ist ja die aufregende Botschaft, dass Gott selber unter uns Menschen weilt, dass in Jesus Christus Gott selber zu uns spricht und Gott selber wirkt. Und das sind die Zeichen des Johannesevangeliums. Ich möchte sie kurz aufzählen. Es sind 7 Zeichen. Und wer will, kann sie sich einprägen. Das erste Zeichen ist wohl das bekannteste Zeichen Jesus dem Johannesevangelium, die Hochzeit von Kana zu Galiläa, wo es heißt, so tat Jesus sein erstes Zeichen, als er Wasser in Wein verwandelt hatte und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Da kommt es. Die Jünger glauben dran, dass dieser Jesus nicht nur ein besonderer Mensch ist, sondern der Sohn Gottes. Auch wenn sie es noch nicht ganz begreifen, hier langsam kommt es durch, bricht es durch, dieses Erlebnis mit Jesus, welches sie weiterführen soll. Und hier in Kana zu Galiläa steht ja auch irgendwie im Hintergrund die Mutter Gottes, die mit dazu beiträgt, dass Jesus sein erstes Zeichen wirkt, welches hinweisen soll auf seine Gottessohnschaft. Ich möchte mich jetzt nicht zu lange aufhalten bei den 7 Zeichen Jesu aus dem Johannesevangelium. Wer will, kann sie sich entsprechend auch selber aufschlagen und nachlesen. Das erste Zeichen im 2. Johannesevangeliumskapitel, gerade im 2. Kapitel, Vers 11, heißt es eben, so tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Dann das zweite große Zeichen im Johannesevangelium ist die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten im 4. Kapitel. Dort heißt es, da kannte der Vater, also dieser königliche Beamte, dass es genau zu der Stunde war, als Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er wurde gläubig mit seinem ganzen Haus. Und es heißt, so tat Jesus sein zweites Zeichen. Wohlgemerkt eine Fernheilung. Allein auf die Bitte des königlichen Beamten spricht Jesus aus der Ferne dieses Wort, dein Sohn lebt und der schwerkranke Sohn, der sterbenskranke Sohn war gesund. Das dritte große Zeichen ist die Heilung am Teich Bethesda im 5. Kapitel des Johannesevangeliums. Jesus sagt zu diesem Geheilten, jetzt bist du gesund, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt. Johannes 5,14. Das Besondere an diesem Zeichen Jesu liegt daran, dass dieser Gelähmte nicht einmal sagt, Jesus, bitte mach mich gesund. Dass der Gelähmte diese Bitte nicht ausspricht, sondern nur sich selber bemitleidet und jammert. Sobald das Wasser aufwallt, sind die anderen schneller und bis ich hinkomme, war schon ein anderer drinnen in diesem Teich und ich selber bleibe krank und bin schon jahrzehntelang krank und habe keine Heilung erfahren. Dieses Jammern ist eigentlich das, was uns eher abschreckt und Jesus hat Mitleid und heilt diesen Gelähmten. Das dritte Zeichen Jesu im Johannesevangelium. Das vierte Zeichen, das große Zeichen, ist das Zeichen der heiligen Eucharistie im 6. Kapitel des Johannesevangeliums, die berühmte Brotrede, wo Jesus uns dieses Zeichen gibt, das wir auch heute hier in unserer Mitte stehen haben, das Zeichen der heiligen Eucharistie, Jesus, der selber gegenwärtig ist im allerheiligsten Altarsakrament. Und er macht uns aufmerksam, dass wir dieses Zeichen immer wieder ganz besonders hineinlassen dürfen in unser Leben. Ich möchte hier nur die Worte Jesu zitieren, müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Das fünfte große Zeichen, letztendlich der Seewandel Jesu. Nachdem Jesus die Brote vermehrt, die Fische verteilen ließ, ist Jesus nicht sofort mit den Jüngern mitgefahren, sondern zieht sich zurück zum Gebet. Und spät nachts kommt er nach, geht auf dem See und ruft seinen Jüngern zu: Habt keine Angst, fürchtet euch nicht, ich bin es. Das fünfte Zeichen Jesu, der Seewandel, wo er uns wirklich Mut macht, uns daran erinnert, dass er bei uns ist und dass für ihn das Unmögliche möglich ist, dass wir deswegen keine Angst zu haben brauchen. Das sechste Zeichen des Johannesevangeliums, die Heilung des Blindgeborenen, wo Jesus sagt: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Und das siebte Zeichen Jesu, die Auferweckung des Lazarus im 11. Kapitel des Johannesevangeliums. Worte, die wir von unseren Begräbnisfeiern kennen, wo Jesus uns Mut macht, uns die Augen öffnet, dass das Leben hier auf der Erde nicht alles ist, dass er für uns das ewige Leben vorgesehen hat. Und er sagt zu uns allen: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Soweit die sieben großen Zeichen, die Jesus vollbringt, von denen das Johannesevangelium berichtet, die uns darauf aufmerksam machen: Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist derjenige, der in die Welt gekommen ist, um uns zu retten, um uns zu erlösen, um uns den Himmel aufzuschließen. Und diese Zeichen kommen so in gebündelter Kraft eben in diesem ersten Teil des DVD-Films über das Johannesevangelium zum Vorschein und berühren das Herz. Und man merkt wirklich, wie es warm wird in unseren Herzen über diese Zeichen, die uns darauf hinweisen: Wir sind nicht allein. Gott hat sich uns erbarmt. Gott hat uns nicht vergessen, sondern führt uns durch dieses Leben. Der zweite Teil dieses DVD-Films ist etwas anstrengender. Hier geht es um den Leidensweg Jesu. Hier geht es um diesen Kampf, den Jesus auszustehen hat mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern. Ein Streitgespräch folgt dem anderen, und es ist richtig bedrückend, miterleben zu müssen, wie Jesus als Sohn Gottes abgelehnt wird, wie er in diesem Sinn nicht angenommen wird von den führenden Juden, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer nur einen Vorwand suchen, um ihn verurteilen und töten lassen zu können. Und hier ist es einerseits so, dass es richtig auffällt, wenn man so wortwörtlich das Johannesevangelium in wenigen Stunden Wort für Wort hört, wie klar Jesus über seine Herkunft und seine Sendung spricht, wie klar und eindeutig er spricht über Himmel, über die Engel, aber auch über die Hölle und die Teufel. Und es ist erschütternd, obwohl Jesus so klar spricht über Himmel und Hölle, über Engel und Teufel, über das, was Gott für uns vorbereitet hat und auch über das, was den Menschen droht, die Jesus Christus nicht annehmen und nicht akzeptieren, bleiben die Schriftgelehrten eiskalt und wenden sich ab von Jesus. Und es ist tragisch, miterleben zu müssen, wie sie Jesus stehen lassen, wie sie nur noch darauf sinnen, Jesus zu verurteilen und zu töten. Vor kurzem hat eine Mutter erzählt, dass sie in ihrem Hauskreis eine heftige Diskussion hatten. Es wurde heftig darüber diskutiert, ob es eine Hölle gäbe. Und natürlich waren einige der Meinung, dass es eine Hölle gar nicht gibt. Und der Pfarrer in dieser Ortschaft war auch mit in diesem Hauskreis und blieb still während dieser Diskussion. Und als es dieser Mutter dann doch endlich zu bunt wurde, fragte sie den Pfarrer: Und Pfarrer, was meinen Sie, was sagst du dazu? Gibt es eine Hölle? Und er sagte ganz leise, natürlich gibt es sie. Die Existenz der Hölle, das ist ein Thema, welches in der Öffentlichkeit letztendlich diskutiert wird, immer wieder auch mit der Antwort, dass es eine Hölle vielleicht gibt, aber wenn es eine Hölle gibt, dass sie dann womöglich eh leer ist. Und wir merken eine gewisse Anmaßung in unserer Gesellschaft. Wie glaubt das einfache Volk, wenn es einen Himmel gibt? Ihr merkt schon den Unterschied. Wenn es einen Himmel gibt, dann bin ich sowieso dort. Und ich habe leider einen Selbstmord in der Gemeinde, habe die Familie besucht, habe lange mit der Familie gesprochen, wir haben miteinander gebetet. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass der Bruder des Verstorbenen erzählte, dass er seinem kleinen 5-jährigen Sohn, dem Luis, erzählte, dein Onkel ist jetzt im Himmel. So einfach machen wir es uns. Also auch, wenn sich jemand umbringt, Selbstmord begeht, wird er natürlich in den Himmel geschickt. Aber in uns rührt sich etwas. Und im Laufe des Gesprächs kam dann sehr wohl auch von diesem Bruder, der den Onkel in den Himmel geschickt hatte, diese Äußerung, ich bin richtig angefressen auf ihn. Ich bin angefressen, dass er sich umgebracht hat. Und da haben wir darüber gesprochen, wie wir darunter leiden, wie das letztendlich auch eine tiefe Verletzung der Familie bedeutet, wenn sich jemand umbringt. Und wie erzählt man sich, dass gerade auch Selbstmörder nach ihrem Tod in der Nähe ihrer Familie sich aufhalten und letztendlich immer wieder ihre Familienangehörigen anbetteln, sie mögen ihnen doch verzeihen. Und das habe ich dann auch der Mutter und den Brüdern gesagt, dass ihr verstorbener Bruder, der verstorbene Sohn, erst dann wirklich Ruhe finden kann, wenn die Mutter ihrem Sohn diese Tat verzeiht, wenn die Brüder ihrem Bruder diese Tat verzeihen. Und da merken wir, dass es gar nicht so leicht ist, in den Himmel zu kommen, gerade wenn wir hier auf der Erde unsere Hausaufgaben nicht erfüllen. Heilige Pfarrer von Ars hat einmal gesagt, die meisten Seelen in der Hölle haben während ihres Erdenlebens nicht an die Hölle geglaubt. Oder eine Theologin, die Theologin Nina Heremann, eine Schülerin von Pater Burb, erzählte einmal, dass das größte Märchen ist, das uns seit 5 Jahrzehnten erzählt wird, nämlich, dass es einen Teufel und eine Hölle gar nicht gibt. Auch in diesem Sinn noch eine andere Begebenheit von meinem Mitbruder Josef, der einmal recht bedrückt war, erzählte, er hat jetzt eine Verabschiedung, heißt es ja inzwischen, man spricht immer mehr von Verabschiedung und nicht mehr von Begräbnis. Und er hat eine Verabschiedung von einer alten Frau, die liebevoll von ihrer Enkeltochter gepflegt wurde. Die Enkeltochter hatte sich extra Zeit genommen, um ihre Oma in den letzten Tagen, in den letzten Wochen ihres Lebens zu begleiten. Und das ist etwas sehr Schönes. Aber dann ist die Oma gestorben und die Enkeltochter hat gar nicht die Idee gehabt, den Priester rufen zu lassen. Und auch dann, als der Mitbruder Josef diese Familie besuchte, um das Begräbnis vorzubereiten, wurde ihm gleich entsprechend vermittelt, dass sie keine Messe brauchen für die Oma und auch nur eine kurze Verabschiedung wollen, weil alles andere wäre ja für die Familie eine Überforderung. Aber doch wieder dasselbe. Wir sterben ohne Gott und schicken natürlich unsere Verstorbenen gleich in den Himmel. Ist die Frage, wer gibt uns hier die Sicherheit, dass es wirklich so ist? Dass unsere Verstorbenen wirklich gleich in den Himmel kommen? Es ist wohlgemerkt auffallend, wenn man das Johannesevangelium liest, beziehungsweise wenn man in 1-2 Stunden so gebündelt die ganzen Kapitel vorgetragen bekommt, hinterlegt mit den Bildern des DVD-Filmes. Es ist wirklich auffallend, wie klar und deutlich Jesus nicht nur über die Hölle spricht, sondern wie klar und deutlich er einzelnen Personen, Schriftgelehrten, Pharisäern, auch anderen Personen, die ihn ablehnen als Sohn Gottes, sagt, dass sie nicht in das Reich Gottes kommen, beziehungsweise dass sie das ewige Leben nicht erben werden. Erst vor kurzem hat zu mir jemand gesagt, ja, Judas sei ja der Einzige, über den Jesus gesagt habe, es sei für Judas besser gewesen, er wäre nicht geboren worden. Mit anderen Worten, dass Judas eben das ewige Leben auch nicht erreicht hat. Aber wenn man dann das Johannesevangelium liest, auf sich wirken lässt, dann staunt man, wie oft das vorkommt, dass Jesus einerseits Menschen ganz klar schon zu Lebzeiten sagt, dass sie in die Herrlichkeit Gottes eingehen werden, aber andererseits auch zu anderen ganz klar sagt, bedrückend klar sagt, dass sie das ewige Leben nicht erreichen werden. Und wir kennen ja die Worte Jesu, wo er auch im Lukasevangelium Kapitel 13, Vers 23 sagt, bemüht euch mit allen Kräften durch die Türe hineinzukommen. Denn viele werden es versuchen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Jesus spricht im Evangelium immer wieder von dem sogenannten schmalen Weg. Er spricht immer wieder von der sogenannten engen Türe. Wir versuchen es natürlich möglichst breit zu machen, so wie man ja auch die Wege durch den Wald möglichst breit macht, dass die großen Holzfällergeräte auch ohne Probleme durchfahren können und vernichtet auf diese Weise auch gesunde Flora oder zerstört das Anmutige des Waldes. Aber hier, auch wenn wir versuchen im theologischen Sinn, den Weg immer breiter zu machen, in dem Glauben, wenn wir in diesem Sinn den Weg ganz breit machen, dann kommen alle in den Himmel, dann werden wir durchs Evangelium doch eines anderen belehrt, dass Jesus ganz klare Anweisungen gibt und dass Jesus uns auch ans Herz legt, die Gebote Gottes nicht nur zu kennen, sondern auch zu halten. Und so haben wir durch die heilige Tradition der Kirche nicht nur die Gebote überliefert bekommen, die Gebote Gottes, sondern auch die Glaubensgeheimnisse, die darüber sprechen, dass Jesus Christus unser Erlöser, unser Heiland ist. Wir dürfen uns öffnen für diese Geheimnisse, diese Glaubensgeheimnisse, auch wenn wir sie nicht immer verstehen oder sie auch nicht nachvollziehen können. Ich möchte hier noch einmal diese Mutter zitieren, die erzählte von ihrem Hauskreis, dass der Einzelne an eine Existenz der Hölle nicht glauben. Sie erzählte fast erbost, dass ihr aufgefallen sei, wenn sie das Glaubensbekenntnis beten, dass der Einzelne vom Hauskreis einfach einzelne Sätze gar nicht mitbeten. Und gut, ich meine, das ist natürlich immer dahingestellt. Man kann niemanden zwingen, das Glaubensbekenntnis zu beten mit Überzeugung. Ich stehe dazu. Aber wenn ich gewisse Dinge nicht verstanden habe, dann darf ich nachfragen. Dann darf ich Gott auch bitten um seinen Heiligen Geist, dass er uns diese Glaubenswahrheiten aufzeigt und uns hilft, sie zu verstehen. So wie ich einerseits in diesem DVD-Film wieder gespürt habe, wie aktuell der Gedanke über den Himmel ist und wie aktuell auch der Gedanke über die Hölle ist, so wurde andererseits mir auch klar, dass es gar nicht so schwierig ist, den Weg des Heiles zu gehen. Dass letztendlich Jesus selber darunter gelitten hat, dass gewisse Menschen ihn abgelehnt haben. Wie sagt er einmal, auch im Johannesevangelium, Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Die Sünde besteht darin, dass die Menschen nicht daran glauben, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Erlöser der Welt ist, dass sie sich von ihm abwenden und sich nicht von ihm helfen lassen. Und hier merken wir, dass wir keine Angst haben brauchen vor der Hölle, dass wir keine Angst haben brauchen vor der ewigen Verdammnis, sondern dass wir uns voller Freude Jesus Christus zuwenden dürfen. dass wir mit ganzem Herzen Ja sagen dürfen auf sein Liebesangebot, auf das Angebot seiner Barmherzigkeit. Und hier ist es immer wieder etwas besonders Schönes, wenn Menschen eine Christuserfahrung machen. Es ist ja auch besonders berührend, wenn man mitbekommt, gerade in der muslimischen Welt, wie viele Moslems berührt werden von Christus, sei es durch Erlebnisse, sei es auch durch Träume oder sei es einfach auch nur, Entschuldigung, wenn ich nur sage, durch die Bibellesung. Sie werden von Christus letztendlich berührt und spüren, er ist da und er liebt sie. Und unter Todesgefahr entscheiden sie sich, Christen zu werden und lassen sich taufen. Hier gab es auch ein ganz besonders berührendes Erlebnis in den letzten Wochen. Ihr habt es sicher mitbekommen, dieser Tod des französischen Polizisten Arnaud, der sich bei einer Geiselnahme eintauschen ließ, letztendlich dafür sorgte, dass die Geisel freikam, und stellvertretend für die Geisel ist er in den Supermarkt gegangen und wurde selber dann angeschossen und erlag einige Zeit später seinen Verletzungen. Das Berührende an dieser Geschichte besteht darin, dass dieser Polizist ein bekennender, ein überzeugter Christ war. Er ist es nicht immer gewesen. Es heißt, 10 Jahre zuvor, also vor 10 Jahren, hatte auch dieser Arnaud eine Christusbegegnung. Durfte er Christus kennenlernen? Durfte er erleben, dass Jesus Christus nicht nur eine historische Persönlichkeit ist, sondern dass Jesus Christus lebt und unter uns ist? Das hat ihn so berührt, so begeistert, dass er sich für Christus entschieden hat und dann mit 35 Jahren zur ersten Heiligen Kommunion ging, sich mit 35 Jahren dann firmen ließ. Und dann hat er einige Zeit später seine Braut kennengelernt und gemeinsam mit ihr hat er Glaubenskurse gemacht, um seinen Glauben zu vertiefen. Und jetzt im Juni wäre eigentlich die Hochzeit geplant gewesen. Er wurde angeschossen, er starb einige Zeit später im Krankenhaus und der Priester, der dieses Brautpaar, diesen Polizisten mit seiner Braut begleitete, konnte ihm auf dem Krankenbett, dem Sterbebett, noch die letzte heilige Ölung geben und hat die beiden auf dem Sterbebett noch getraut. Und hier merken wir, wie die ganze Öffentlichkeit zutiefst berührt war von diesem Lebensbeispiel. Eine Zeitung, wohlgemerkt, hat diesen Bibelsatz, diesen Satz Jesu zitiert: Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Und die Mutter erzählte, als sie hörte, dass ein Polizist sich eintauschen ließ, um die Geiseln frei zu bekommen, hat sie sich sofort gedacht, das kann nur mein Arnaud sein, der aus seiner christlichen Überzeugung heraus bereit ist, auch für andere zu sterben, für andere sein Leben zu geben, um in diesem Sinn zu helfen und in diesem Sinn anderen beizustehen. Da merken wir, zu welchen Großtaten Jesus Christus uns befähigt, wenn wir uns öffnen für ihn und für seine Liebe. Ich kann mich erinnern an den Beginn meines geistigen Lebens. Ich war noch im Noviziat und war einmal alleine in der Hauskapelle, kniete vor dem Tabernakel, also vor unserem eucharistischen Heiland. Und da kam mir ein ganz starker Impuls, ein ganz starker Gedanke: Jesus Christus ist da. Und es sind Gedanken, die wir kennen, die uns letztendlich nicht neu sind. Aber dieser Gedanke, der hat mich berührt wie ein Blitz. Und ich darf sagen, es war vielleicht meine Christuserfahrung. Ich durfte plötzlich spüren, Jesus ist da. Es ist wirklich wahr, was in der Bibel steht über Jesus Christus, dass er da ist, dass er lebt, dass er uns liebt. Und er hat mich so berührt, dass ich tagelang eine derartige Freude in mir spüren durfte, wie ich sie in diesem Sinn nicht mehr erlebt habe. Aber es war meine Christuserfahrung, wo ich dann mich entscheiden durfte für Jesus Christus und für diesen geistigen Weg als Ordensbruder und als Priester. Und hier merken wir immer wieder, dass Gott manchen von uns eine Christuserfahrung schenkt. Andere dürfen in einer gewissen Trockenheit, müssen in einer gewissen Trockenheit den Glaubensweg gehen. Aber auch hier lassen wir uns nicht entmutigen, sondern gehen wir den Weg mit Christus weiter. Ich selber habe dann schon als Student mir so ein eigenes Stoßgebet zurechtgelegt, welches ich immer wieder dann untertags gerne gebetet habe. Es lautete ungefähr so: Jesus, ich sehe dich nicht, ich höre dich nicht, ich spüre dich auch nicht, spüre nicht, dass du da bist. Und doch glaube ich ganz fest daran, weil du es uns gesagt hast, weil du uns gesagt hast, dass du bei uns bist alle Tage unseres Lebens. Und das spüren wir, wenn wir gewisse Gebetsgewohnheiten uns aneignen, die uns dann durch das Leben begleiten, dann werden sie uns auch hinüberführen ins ewige Leben. Ich habe da eine liebe Erfahrung gemacht. Erst zu Ostern habe ich eine alte Frau besucht. Sie ist über 90 Jahre alt, sie leidet an Demenz, sie sitzt auf ihrem Stuhl und ist ruhig und zufrieden und ausgeglichen. Wenn jemand kommt, erkennt sie den womöglich kurz und ist dann wieder in ihrer Welt. Und so habe ich sie besucht, sie schaute auf, ah, der Herr Pfarrer, und dann war sie wieder weg. Dann, als ich sie gefragt habe, beten wir miteinander? Und weil sie es zeitlebens gemacht hat, immer in der Kirche war, immer fleißig mitgebetet hatte. Deswegen waren auch oder sind auch jetzt in dieser Phase der Demenz diese Gebete da. Und ich kann mit ihr anfangen, die Gebete zu beten, das Vaterunser, die Messgebete, die eben zur Krankenkommunion dazugehören, und die betet sie mit. Auch wenn man sonst sich mit ihr nicht unterhalten kann. Das, was sie zeitlebens getan hat, ist tief in ihrem Herzen. Und so durfte ich ihr dann zu Ostern die Osterkommunion geben. Und als ich dann gehen wollte, fing sie an zu sprechen: Maria, 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 Maria. Da dachte ich mir so, jetzt reicht's an, was will sie jetzt? Maria, 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 in ihrer Art, in ihrer Demenz, Maria, Maria, Maria. Und als es schon fast zu lang wurde, mit dem Kindelieb. Und dann wieder Maria, 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 Maria. Ich weiß nicht, wie oft sie es wiederholt hat. Deinen Segen gib. Und es war so lieb, das mitzuerleben, wie diese alte Frau in ihrer Demenz nicht mehr in der Gegenwart lebt, in der Gegenwart vieles nicht mehr begreift oder vieles nicht mehr mitbekommt, aber tief in ihrem Herzen bei Gott ist. Und sich durch das Gebet auch immer wieder stärkt und mit Gott verbindet. Und so merken wir, wie wir jetzt schon vorbauen in dem Leben, das Gott uns schenkt, in diesen Lebensjahren, Lebensjahrzehnten, vorbauen und uns vorbereiten auf den Übergang ins ewige Leben. Wenn ich gerade über alte Leute spreche, dann hier auch noch kurz ein Wort von meinem Vater, der ja ein begeisterter Sänger war. Viele können sich vielleicht erinnern, wie gern er gesungen hat, wie er gewisse Lieder immer wieder gesungen hat und alle Strophen dazu. Und als ich am Sterbebett vom Vater gesessen bin, auch für ihn gebetet habe, und er einerseits im Halbschlaf war, da kam es immer wieder vor, dass er im Halbschlaf gebetet hat. Und ich kann mich gerade auch erinnern an ein Gebet, welches dann plötzlich so in die Stille hineinkam, die Stille der Sterbenden. Christus, mein König, dir allein schwöre ich die Liebe klar und rein, bis in den Tod die Treue. Dieses Christuslied, das hat er besonders geliebt, und das ist unwahrscheinlich berührend. Können Sie sich vorstellen, wenn man da sitzt, es ist still im Zimmer und plötzlich spricht der Sterbende diese Worte aus dem Nichts heraus, scheinbar, aber letztendlich kommen sie aus einem tiefgläubigen Herzen. Und das, was er zeitlebens gerne getan hat, gesungen hat und diese Worte auch in sein Herz hineingelassen hat, das hat ihn begleitet, hinüber begleitet ins ewige Leben. Und so wiederhole ich es noch einmal. Wir brauchen keine Angst haben vor der Hölle, auch wenn uns die Bibel ganz klar sagt, dass es die Hölle gibt und uns das Johannesevangelium leider ganz klar auch bescheinigt, dass Menschen in die Hölle gekommen sind, weil sie sich für Christus nicht geöffnet haben, weil sie Christus abgelehnt haben, weil sie Christus als den Sohn Gottes verleugnet haben. So brauchen wir doch keine Angst haben, weil Jesus Christus seine Arme ganz weit öffnet für jeden Einzelnen von uns. Und ich wiederhole es immer wieder, manche werden es zum 100. Mal hören. Jesus sagte, und wenn dir das Schlimmste passieren sollte in deinem Leben, lauf nicht weg von mir, kehr mir nicht den Rücken zu, sondern komm zu mir und bring mir deine Schuld, bring mir deine Sünden, bring mir deine Fehler. Und ich wiederhole es auch immer wieder gerne, diesen Gedanken, den Jesus zur Schwester Faustina gesagt hat. Schwester Faustina, wäre dir dieser Fehler nicht passiert, dann wärst du jetzt nicht da. Schön, dass du da bist. Das ist unser Heiland. Unser Heiland verdammt uns nicht, weil uns Sünden passieren, weil uns Fehler oder Schwächen begleiten. Damit hat er unwahrscheinlich viel, Entschuldigung, wenn ich so sage, Verständnis, hat er ganz, ganz große Barmherzigkeit. Wie sagt er auch zur heiligen Schwester Faustina, meine Barmherzigkeit ist so tief und so groß wie ein Ozean. Und wir müssen nur zu ihm kommen, dürfen zu ihm kommen, dürfen ihm alles übergeben und er richtet uns auf, nimmt von uns alle Last, nimmt von uns alle Sünde. Und das ist seine Liebe, das ist seine Barmherzigkeit. Das ist sein Liebesangebot. Wir dürfen immer wieder in den Sakramenten daran denken, dass er da ist. Ich betone es auch ganz bewusst immer wieder gerne, bei der Beichte ist Jesus auf ganz besondere Weise bei uns da. Er ist da und wir geben ihm unsere Sünden, unsere Fehler, unsere Schwächen und er baut uns wieder auf und gibt uns Kraft und macht uns Mut. Und das ist natürlich auch wieder eine große Hausaufgabe. So wie du vergibst, wird dir vergeben werden. Wir dürfen einerseits auf die Barmherzigkeit zählen, aber natürlich auch an die Worte Jesu denken. So wie du barmherzig bist mit deinen Mitmenschen, wird Gott mit dir barmherzig sein. Und das ist gar nicht leicht. Das ist eine große Hausaufgabe, dass wir da auch wieder Jesus bitten. Jesus, sondern wenn ich jetzt von der Beichte gehe, wo du mir alle Sünden vergeben hast, gib mir Kraft, dass auch ich all meinen Lieben verzeihen kann, die mich irgendwie verletzt oder gekränkt haben. Und es ist interessant, ich komme nochmal zu sprechen auf diesen Seelsorgefall, wo ich die Familie des Selbstmörders besucht habe. Man denkt ja, man darf nichts sagen, man muss alles schönreden. Aber als ich ihnen dann gesagt habe, dass ihr lieber Verstorbener wartet darauf, dass sie ihm vergeben, dass er letztendlich auch wartet darauf, dass sie für ihn beten, da waren sie dankbar. Und als ich gegangen bin, hat die Mutter des Verstorbenen zu mir gesagt, das hat mir jetzt viel Kraft gegeben. Das heißt, wir spüren es ja selber im Herzen, ob was passt oder nicht passt. Und wenn etwas nicht passt, dann tun wir nicht so, als ob alles in Ordnung wäre. Und umso mehr dürfen wir füreinander beten, miteinander beten, uns auch darauf aufmerksam machen, dass Christus für uns gestorben ist und uns alle im Himmel haben möchte, allen das ewige Leben schenken möchte, aber niemand dazu zwingt. Darf hier noch eine schöne Begebenheit erzählen, die ich erst vor kurzem auch gehört habe, hinsichtlich der Liebe Gottes, die Gott zu jedem Einzelnen von uns hat und wie er wirkt auf besondere Art und Weise. Ein Kardinal, wohlgemerkt, ein Kardinal aus den Vereinigten Staaten, erzählte eine liebe Begebenheit. Er erzählte eine Begebenheit von drei Burschen. Müssen jugendliche Burschen gewesen sein und sie müssen nicht unbedingt die bravsten gewesen sein. Entsprechend hat die Mutter von den dreien sie immer wieder darauf aufmerksam gemacht, sie sollen doch unbedingt wieder zum Beichten gehen. Und wir kennen das, dass Mütter ihre Kinder immer wieder erinnern, doch beichten zu gehen. Und letztendlich war es den drei Burschen auch zu viel und es tat ihnen leid, dass die Mutter immer wieder darüber anfing zu sprechen, sie sollen zum Beichten gehen. Und der Mutter zuliebe hatten sie sich dann entschlossen, zum Beichten zu gehen. Aber es waren keine frommen Gedanken, die sie hatten. Sie hatten sich dann miteinander abgesprochen, doch der Mutter diese Freude zu machen, zum Beichten zu gehen. Aber sie wollten auch ihren Spaß dabei haben und sie wollten dem Pfarrer einfach eins auswischen. Und so haben sie sich vorher abgesprochen und sind dann in die Kirche gegangen, in den Beichtstuhl. Der Erste ging in den Beichtstuhl und sagte: Ich bekenne vor Gott meine Sünden, ich habe gelogen, ich habe eine Bank ausgeraubt und ich habe andere geschlagen. Der Pfarrer blieb still, wusste nicht, was er dazu jetzt sagen sollte, spürte ganz offensichtlich auch weder Zerknirschung noch Reue, spürte wahrscheinlich schon, dass dieser Pönitent, dieses Beichtkind, ihm jetzt eins auswischen wollte. Aber letztendlich hat er gute Miene zum bösen Spiel gemacht und diesem ersten Burschen die Lossprechung gegeben. Da kam der zweite Bursche an die Reihe. Er ging in den Beichtstuhl und sagte: Ich bekenne vor Gott meine Sünden, ich habe gelogen, ich habe eine Bank ausgeraubt und ich habe andere geschlagen. Wieder blieb der Pfarrer still, doch diesmal sagte er zu dem zweiten Burschen: Komm mit. Er hat ihn mitgenommen, sie sind aus dem Beichtstuhl gegangen, haben den Beichtstuhl verlassen, sind zum Altar gegangen, vor das Kreuz gegangen und dann sagte der Pfarrer zu diesem Burschen: So, und jetzt sage ich dir eins, schau Jesus an, schau den gekreuzigten Heiland an und wiederhole meine Worte. Wiederhole die Worte: Jesus, ich brauche deine Liebe nicht. Wiederhole die Worte: Jesus, ich brauche deine Liebe nicht. Und in diesem Augenblick wurde dieser Bursche so berührt, dass er anfing zu weinen und tief in sich ging und sein Leben endete. Und das Berührende an der Geschichte besteht darin, dass der Kardinal dann zum Abschluss dieser Geschichte sagt: Dieser zweite Bursche, das bin ich gewesen. Und da merken wir, wie es eine Gratwanderung ist und wie wir immer wieder Hilfe brauchen, um den rechten Weg zu finden, den rechten Weg zu gehen. Und ich denke, dieser eine Satz dieses Pfarrers, der inzwischen sicher schon in der Ewigkeit ist, beim lieben Gott ist, weil der Kardinal ja auch schon alt geworden ist, dieser eine Satz bringt es auf den Punkt, was es bedeutet, Jesus Christus anzunehmen. Dass wir uns immer wieder entscheiden dürfen, seine Liebe anzunehmen. Dass wir immer wieder von ganzem Herzen zu ihm sagen: Jesus Christus, ich brauche deine Liebe. Jesus Christus, ich brauche deine Barmherzigkeit. Jesus Christus, ich bin kein Heiliger, ich habe meine Fehler, ich habe meine Schwächen, aber deswegen bin ich bei dir. Und wir dürfen uns es gleichsam vorstellen, wie der barmherzige Heiland seine Arme ausbreitet und jeden Einzelnen an sein Herz drückt. Besonders traurig ist es dann, wenn einer sagt: Jesus, ich brauche deine Liebe nicht. sich umdreht und geht. Und Jesus lässt jedem die Freiheit. Wir können uns wahrscheinlich kaum vorstellen, wie tief traurig Jesus ist über jeden Einzelnen, der sich umdreht und geht und in seinem Herzen diesen Gedanken hegt, ich brauche seine Liebe nicht. Und hier sind dann wir gefordert, sind wir letztendlich eingeladen, gerade für unsere Mitmenschen zu beten, für sie einzutreten. Hier zum Abschluss gerade noch eine schöne Begebenheit, eine traurige, aber doch schöne Begebenheit. Mit Bruder Josef hatte gestern ein schweres Begräbnis. Ein 21-jähriger junger Mann war verunglückt durch einen Motorradunfall. Und wir Brüder sind scheinbar zu spät gekommen. Bruder Andreas Vinzenz ist gegen Mittag ins Spital gekommen. Um 10 Uhr war er allerdings schon verstorben. Er hätte ihm im Spital noch die letzte Ölung geben wollen. Und so war Bruder Andreas Vinzenz natürlich bedrückt, dass er zu spät gekommen ist. Und am 1. Mai, als Pater Bernhard hier bei uns die Pforte der Barmherzigkeit geöffnet hat, erzählte er, dass er an diesem besagten Tag, es war ein Sonntag, gerade unterwegs war. Er weiß nicht warum, aber er ist viel zu spät weggekommen. Er hätte schon viel früher losfahren müssen. Er war auf dem Weg ins Spital nach Lilienfeld, um einen sterbenden Priester die letzte Ölung zu bringen. Und auf dem Weg ins Spital kommen sie an dieser Unfallstelle vorbei. Es war dort noch niemand, stand dort nur der Traktor, auf den der Motorradfahrer gefahren ist. Es stand dort der Traktor, es lag dort der schwer verletzte Motorradfahrer und sie sind sofort angehalten. Es waren zwei Priester und gemeinsam haben sie für diesen Sterbenden den Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet und ihm die letzte Ölung gespendet. Und das war letztendlich auch ein ganz großer Trost für die hinterbliebenen Eltern, als sie gehört haben, dass ihr Kind, dass ihr Sohn mit der Kraft der Sakramente hinübergegangen ist ins ewige Leben. Und so merken wir, dass auch wir mutig sein dürfen, dass auch wir in diesem Sinn einander helfen dürfen, wo Einzelne vielleicht nicht mehr in der Lage sind zu beten, welcher junge Mann mit 21, der mit dem Motorrad unterwegs ist, denkt schon an Sterben. Der Pater Bernhard sagte auch, als wir dorthin kamen, da war eine Frau dort, die schrie, als sie uns gesehen hat, jetzt kommen auch noch die Pfarrer. Und er hat gesagt, da dürft ihr euch ja nicht rausbringen lassen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht zu den Verletzten, geht zu den Schwerverletzten und betet für sie. Und auch wenn ihr natürlich nicht die letzte Ölung spenden könnt, wie der Pater Bernhard oder wie ein Priester, kann doch jeder von euch gerade in so einer Situation den Barmherzigkeitsrosenkranz beten. Den Barmherzigkeitsrosenkranz, wo Jesus in seiner übergroßen Liebe auch verheißen hat, dass er das so anrechnet, wenn man bei Sterbenden den Barmherzigkeitsrosenkranz betet, als würde es der Sterbende selber gebetet haben. Und so fällt uns immer wieder auf, dass Jesus in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit so viele Möglichkeiten findet und uns ein unwahrscheinliches Liebesangebot schenkt, welches wir immer wieder annehmen dürfen. Und so möchte ich euch diesen Gedanken lassen und mit diesem Gedanken schließen, den wir immer wieder im Herzen wiederholen dürfen. Jesus, ich brauche deine Liebe. Jesus, ich brauche deine Barmherzigkeit. Hilf du mir, auch anderen deine Liebe und deine Barmherzigkeit weiter zu schenken. Amen.